Herzlich willkommen beim Happiness Express, deinem Podcast für mentale Gesundheit, Achtsamkeit und ein glücklicheres Leben.
Wir sind
Caroline
und Alex und wir nehmen dich mit auf eine spannende Reise zu mehr Wohlbefinden, innerer Balance und positiver Energie.
Hier erwarten dich inspirierende Gespräche, wertvolle Tipps und spannende Gäste rund um die Themen mentale Gesundheit, Mindfulness und persönliche Weiterentwicklung.
Ob Alltag, Arbeit, Schule oder Beziehungen, wir liefern dir Impulse, die dein Leben leichter und entspannter machen.
Steig ein, lehn dich zurück und lass dich inspirieren.
Happiness Express, dein Podcast für mentale Gesundheit und ein glücklicheres Leben.
Hallo Alexander.
Hallihallo Caroline.
Schön, dass wir wieder mal zusammensitzen.
Genau, und ihr da draußen, schön, dass ihr wieder dabei seid.
Heute sind wir wieder zu dritt. Herzlich willkommen, Ingo Vogel. Freut mich sehr, dass du da bist.
Ja, freut mich auch. Hallo Alexander und hallo Caroline.
Stimmt eigentlich, gell? Beim Ingo haben wir es Alex vorgestellt und wir haben uns darauf verständigt, die Caroline und ich, dass ich der Alexander bin. Aber alles völlig in Ordnung. Mhm. Ingo, voll cool, dass du da bist. Ja. Wir haben jetzt echt eigentlich schon, ich weiß nicht, wie viele Folgen haben wir im Vorhinein jetzt schon aufgenommen, ohne dass wir das Mikrofon eingeschaltet haben. Wir haben einfach so tolle Gespräche geführt jetzt schon. Aber wir sind jetzt sicher schon eine halbe Stunde am Quatschen,
hätte ja, ich gesagt. Ja, genau. Und wieder haben wir uns gedacht, mein Gott, warum haben wir nicht gleich aufgedreht, gell?
Genau. Und Caroline, mir hat es damals recht gefreut, dass du mich angerufen hast und kontaktiert hast und gesagt hast, hey, der Ingo Vogel ist bei uns beim Podcast dabei.
Ja, genau. Ich habe den Ingo getroffen im Herbst. Wann war das? Im Oktober wahrscheinlich. Schon wieder zeitlang her,
gell? Kann gut möglich sein, Oktober, ja.
Auf einem Symposium für Senioren. Da habe ich was machen dürfen, also zwei Workshops zum Thema Lebensfreude und Genuss. Und beim Mittagessen ist dann plötzlich ein anderer noch dort gesessen, so unter den hunderten Senioren. Da haben wir gedacht, ah, das muss jetzt der Ingo Vogel sein. Und habe mein Herz genommen und bin hingegangen und habe gesagt, Servus, Servus Ingo, ich bin die Caroline. Hätte ich nie gemacht, wahrscheinlich nicht, wenn es nicht diesen Podcast gäbe. So habe ich schon viele nette Menschen kennenlernen dürfen.
Perfekt,
ja. Ebenso den Ingo. Und ich habe gesagt, du Ingo, wir machen einen Podcast, hast Lust, bist dabei? Und du hast sofort gesagt?
Ja, klar.
Ja, genau, das war sehr beeindruckend.
Also ich, ganz ehrlich, ich denke mal, das macht erstens einmal einen Spaß, Leute kennenlernen. Es ist lässig, wenn wer an einem Thema arbeitet, mit dem man selber auch irgendwie beschäftigt ist. Und jetzt haben wir ja in unserem netten Vorgespräch gerade festgestellt, dass ich so ein Digitalwelt nicht integrierter Mensch bin und wenn ich dann da ein bisschen mit einschnuppern darf mit euch, ist das wunderbar.
Voll cool. Das heißt, warst du irgendwo schon mal zu Gast bei einem Podcast oder so? Ähnlichen?
Ja, doch, war ja. Ich, ja.
Cool. Darf man gern sagen, wenn es
ja, darfst mich fragen und ich weiß nicht. Genau.
Okay. Ich wieder vergessen. Ja. Also dieser Podcast heißt jetzt Happiness Express.
Okay? Perfekt.
Ja, wir schreiben es auf.
Das schreibst du auf. Ich werde in alle zukünftigen Podcasts, wo ich eingeladen bin, immer gleich dazu sagen, bei euch war ich schon.
Ja, genau. Ja, und, ja genau. Gerne. Wir denken ja, also wir würden gerne mit dem Thema Krisen anfangen, weil du ja auch in dem Beruf, in dem Bereich beruflich tätig bist?
Ja, sagen wir so, mein Hobby bewegt sich dort, weil ja meine ganze Lebenswelt, die ich zeitlich in dem Bereich Retten, Rettungssanitäter, Kriseninterventionsmitarbeiter und so weiter bin, das mache ich alles ehrenamtlich. Das heißt, das ist mehr Berufung als Beruf und viel Aufgabe in viel freier Zeit.
Du bist beim Kriseninterventionsteam also, und du hast da quasi auch diese Ausbildung irgendwie initiiert oder bist da in der Leitungsfunktion. Kannst du das ein bisschen genau erklären, was da genau deine Tätigkeitsbereiche sind und was man sich darunter vorstellen kann tatsächlich?
Also im Grunde geht es da um die Unterstützung von Menschen nach akut traumatischen Krisen. Übersetzt in Beispielen, wenn jemand plötzlich ums Leben kommt, unerwartet. Ob das dann jetzt ein Unfall, Unfalltod ist oder ein Suizid ist oder ob das ja, sag ich jetzt mal, durch einen Herzinfarkt oder wie auch immer, plötzlich eine schwere Erkrankung, ganz genau. Und halt Menschen von dieser Situation unerwartet betroffen sind, dann gibt es zur Unterstützung, zur Begleitung eben das Kriseninterventionsteam, in dem Fall in Salzburg des Roten Kreuzes, gibt es auch von anderen Anbietern. Und ich bin seit 33 Jahren vorher als Rettungssanitäter beim Roten Kreuz, bin über den Zivildienst dazu gekommen. Und damals gab es das nicht. Und zwar nicht nur in Salzburg nicht, sondern in ganz Österreich nicht. Das ist ein irre junges Feld, dieses Angebot begleiten, unterstützen, akut vor Ort in so traumatischen Krisensituationen. Und nachdem ich gelernter Sozialarbeiter bin, ursprünglich, bin ich 1999 in dieses Feld ein bisschen mit reingekommen. Das war so der Beginn in Österreich, 98, 99, wo sich da was getan hat. Und habe da die Ausbildung für Stressverarbeitung und Krisenintervention nach dramatischen Ereignissen gemacht. Und diesen Bereich dann im Roten Kreuz in Salzburg mit aufgebaut und ja, mit begründet. Und habe dann das Team bis voriges Jahr geleitet.
Cool.
Und bin nach wie vor Mitarbeiter in dem Team.
Das heißt, du sitzt wirklich nur im Rettungsauto drinnen?
Mhm. Genau, cool. Ich war nach wie vor Rettungsdienst, ich mache nach wie vor Kriseninterventionseinsätze.
Mhm. Genau. Sehr cool.
Also wie viele Kriseninterventionseinsätze gibt es da in Salzburg im Jahr? Dass man sich da irgendwie was vorstellen kann.
Ist also im Jahr sind das jetzt in etwa mittlerweile bei 490 Einsätze, die im Jahr stattfinden. Also eineinhalb am Tag im Großen und Ganzen, wo eine Unterstützung nach einem Todesfall, das sind in 99% Todesfälle, wo wir in Einsatz gehen, vor Ort geht.
Aber das heißt, man kann sich das so vorstellen, da kommt ein Rettungssanitäter, die stellen dann fest, da gibt es einfach wirklich eine Überforderung, da sind Personen quasi wirklich komplett fertig und dann wird da quasi deine Person oder ihr seid ein größeres Team einfach dann.
Genau, im Bundesland Salzburg sind das 120 Leute, die das ehrenamtlich machen und alarmiert werden wir durch Einsatzkräfte, also entweder den Rettungsdienst vor Ort, den Notarzt vor Ort, die Polizei vor Ort entsprechend,
genau. Mhm. Aha, also gar nicht die Angehörigen oder die Nachbarn oder die, weiß ich nicht, sondern Einsatzkräfte, die auch so geschult sind, vermute ich jetzt, oder?
Genau.
Die erkennen können.
Genau.
Woran erkennen die, dass dieser Mensch oder diese Menschen jetzt dringend Hilfe brauchen durch euch?
Naja, vorrangig,
sind das so Zeichen?
Vorrangig erkennen sie es an der Indikation, sage ich jetzt einmal. Ja.
Okay, an der Situation, oder?
Genau, also das Ereignis ist einmal so der erste Moment, der einen Ansatz gibt. Das zweite ist schon, sie haben eine Schulung dazu, zu erkennen, wer hat jetzt einen Bedarf. Aber Menschen reagieren halt in traumatischen Krisen so unterschiedlich, wie wir Menschen sind. Ja. Und damit ist es schwierig herzugehen und zu sagen, der sehr laut ist und sehr außer sich ist, braucht Hilfe. Oder der oder die, die sehr leise sind und sehr ruhig sind oder sehr eigentlich stabil wirken, die brauchen es jetzt, weil es nicht adäquat wäre. Ja? Das ist alles ein Irrtum. Das ist eher davon abhängig, ist die Nachricht bei allen eingetroffen, die da nah dazugehören. Haben die Leute verstanden, was passiert ist? Gibt es offene, unklare Fragen, Situationen? Ist das Ereignis so, dass erwartbar ist, dass da noch mehr Aufgaben auf die Leute zukommen? Und das können die Kräfte vor Ort schon mal ganz gut einschätzen. Gleichzeitig sehen sie natürlich auch die Reaktionen und sagen, okay, das ist für sie jetzt auch als besonders belastend oder außergewöhnlich einzuschätzen und dann können sie uns auch entsprechend dazu holen.
Wie lange schaut dann de facto so eine Intervention aus? Wie kann man sich das vorstellen? Das hat es dann wirklich unmittelbar am Ort und bleibt es dann einfach für eine gewisse Zeit oder ist das dann eine längere Begleitung?
Also wir sind im Schnitt 4 Stunden im Einsatz.
Okay.
Genau. Und wir versuchen in dem Einsatz dann eben so ein stabiles Netzwerk zu schaffen, auch eine Übergabe an Nachsorgeeinrichtungen, dass die Leute wissen, wohin sie sich dann danach wenden können, wo sie weitere Unterstützung kriegen können. Ein paar weitere Aufgaben sind in dem Zeitraum zu tun, aber so in etwa 4 Stunden.
Ja. Mich interessiert jetzt Folgendes, wir haben vorhin gerade noch gesagt, oder ich habe gesagt, hey, bitte unbedingt die Handys ausschalten. Nicht, dass das Handy läutet und du hast gesagt, ah ja, schalte jetzt aus und vor allem, weil es könnte auch sein, dass irgendwas läutet bei dir.
Was die genau Lebensretter-App.
Die Lebensretter-App, was ist das, Ingo?
Genau, die Lebensretter-App ist angeboten vom Team Österreich. Mhm. Das Team Österreich ist das Dings vom Roten Kreuz und von Ö3 gemeinsam.
Ah.
Und die Lebensretter-App funktioniert so, also die kann man, wenn man, ursprünglich war es so, dass das vor allem Fachpersonal mit einer Ausbildung als eben zum Beispiel im Gesundheitsbereich Ausbildung oder Rettungsdienstausbildung konnte man das runterladen und sich da anmelden. Und dann hat man einreichen müssen, was man für Qualifikation mitbringt. Mhm. Ja. Mittlerweile weiß ich nicht, wie die Qualifikation genau ausschaut, die man haben muss. Also zumindest ist es einmal ein 16 Stunden Erste-Hilfe-Kurs, aber ich halte es für sehr wichtig, dass es eigentlich noch mehr fachliche Qualität dafür als Voraussetzung gibt. Und wenn jetzt ein Notfall ist, zum Beispiel ein Kreislaufstillstand oder vor allem geht es um den, ein Kreislaufstillstand, wo stattfindet, und ein Mensch, der den wahrnimmt, ruft die Rettung an, dann kann die Leitstelle gleichzeitig diese Lebensretter-App auslösen. Die aktivieren natürlich den Rettungsdienst, Notarzt-Rettungswagen, was auch immer notwendig ist, aber lösen diese Lebensretter-App aus. Und die tut dann über Standort erkennen, schauen, ob im Umkreis von 200, 300, 400 Meter jemand ist mit einer Kompetenz und dieser App, dann leitet das Ding, dann scheint bei mir auf, dass im Umkreis von 250 Meter jetzt da Reanimation ist. Dann drücke ich auf Annehmen. Eicher Podcast hat auf einmal eine Person weniger und ihr müsst euch selber unterhalten.
Ziemlich schnell,
nämlich ziemlich auch noch. Schnell. Und ich renne dorthin und leiste dort entsprechend Hilfe.
Okay.
Genau. Boah, das ist sehr beeindruckend, dass du gewusst, dass es sowas gibt.
Ich glaube, im Zuge des Hochwassers ist das entstanden sogar, oder hat es irgendwann so Situationen gegeben?
Da ist dieses Team Österreich.
Genau, das ist da groß geworden.
Die Lebensrettung, ich weiß gar nicht, wie lange es gibt, jetzt 3-4 Jahre vielleicht. Okay. Ja. Aber ja.
Aber es fühlt sich gut an, so als Mitbürgerin, also mit deinem Wow. Also da gibt es ja ein Netz von Sicherheit, ja, das ist ja sehr beeindruckend. Also ich krieg ein Gefühl der Sicherheit, fühle mich gleich noch geborgener in Österreich.
Ja, schon, ist er. Also ich bin das letzte Mal, habe ich Alarmierung gehabt, jetzt am Sonntag, vor, was ist das jetzt, vier Tage
ja,
her?
Ja, gar nicht so lange her, ja.
Nein, und wir waren dann, ich bin erster dort gewesen, weil es direkt in der unmittelbaren Nähe von mir war, aber wir sind innerhalb von einer Minute, glaube ich, drei Kollegen gewesen, die auch teilweise aus dem Rettungsdienst, die wir dort dann eben sofort versucht haben, entsprechende Hilfe zu leisten.
Voll spannend.
Toll, kriege ich die Gänsehaut.
Du hast jetzt das Wort Qualifikation auch angesprochen gerade. Also man muss qualifiziert sein für diesen Dienst quasi. Mich würde jetzt Folgendes noch interessieren, deine Qualifikation. Ich meine, du hast das ja angesprochen, Sozialarbeiter und so weiter, aber du hast da im Rettungsdienst gearbeitet. Wann hast du gewusst, dass du einfach wirklich da, und ich sage es jetzt einfach, wie ich mir es denke, so für härtere Fälle einfach dann die richtige Person bist? Da muss man ja echt gewisse Kompetenzen mitbringen, sei es jetzt einfach die richtige Wortwahl im richtigen Moment, das Zuhören und so weiter und einfach Entscheidungen zu treffen, die sich andere vielleicht nicht treffen traut. Wann hast du gemerkt, dass du da gewisse Kompetenzen so mitbringst?
Ja, ich denke auch so an innere Stabilität.
Absolut.
Also, das ist ja nichts, wo jeder Zweite nicht, bei weitem nicht sich denkt, ach, das mache ich mal so in meiner Freizeit. Das ist schon was Besonderes, ja.
Ja, das ist eine gute Frage. Rückblickend kann man das immer beantworten. Also rückblickend kann ich hergehen und sagen, Mein Leben hat mir schon gute Voraussetzungen geschaffen und da habe ich schon viel und oft gemerkt, dass ich mit Herausforderungen stabil zurechtkomme. Oder auch zumindest auf jeden Fall sehr schnell weiß, wo kann ich mir die adäquate Hilfe holen, die ich auch brauche. Ich gehe auch nicht aus allen Einsätzen unverletzt aus. Muss man auch ganz klar sagen. Also das ist nicht so, dass die Dinge nicht auch manchmal Spuren hinterlassen.
Ja, klar. Ja?
Wobei man dazu sagen muss, das ist ja auch normal, weil es ganz ehrlich, eine Verletzung kann dann überall immer irgendwo passieren. Wissen muss ich, dass ich bestmöglich gut geschult und sicher als möglich in die Aufgabe gehe. Und was, wie kann ich, wenn ich verletzt außergehe, auch wieder gut begleitet, unterstützt sein, um dann wieder gesund zu werden und wieder in die nächste Aufgabe zu gehen. Und das ist da ebenso der Fall. Und dieses Notfallwesen habe ich tatsächlich mit dem Rettungsdienst kennengelernt und halt sehr schnell gemerkt, ich mag diese Herausforderung im Augenblick Entscheidungen treffen zu müssen, die jetzt zu einer Maßnahme führen, die im Augenblick und zwar jetzt hilft oder nicht hilft und es gibt nicht die Möglichkeit, das da fragen wir nochmal wen oder das überlegen wir uns noch einmal oder das machen wir dann wir morgen noch einmal, ganz genau. Das ist ein Irrtum. Also,
ja, das geht sich nicht aus.
Genau. Und da habe ich gemerkt, dass mir das liegt grundsätzlich. Mhm. Also da bin ich gern. Und natürlich braucht es dann auch viel Schulung. Also ich habe sehr, sehr, sehr viel an Ausbildungen und Schulungen gemacht, um mich da fit zu machen. Mhm. Ja.
Cool. Darf ich da nochmal drauf eingehen, und zwar auf diese Verletzungen, die da ja auch passieren, wie du selber ganz ehrlich sagst. Wie gehst du dann konkret damit um, wenn du merkst, boah, das beschäftigt mich aber jetzt noch, dieser Einsatz, diese Krisenintervention, das vielleicht, weiß ich nicht, du kannst dann schlecht schlafen oder bist aufgedreht oder... Aber was macht man denn dann? Also oder was machst du dann?
Ja, genau. Ich antworte einmal aus der anderen Ecke. Präventiv habe ich ein sensationelles Gegengewicht. Ich bin hauptberuflich Kabarettist und es gibt kaum was Geschickteres für mich persönlich als diese schöne Doppelwelt. Ja? Mhm. Auf der einen Seite diese Aufgabe, wo ich immer den Eindruck habe, ich bin hilfreich und es ist extrem sinnvoll, das zu tun mit meinen, ob es dann der Rettungsdienst beim Roten Kreuz ist oder die Krisenintervention, egal, ja. Aber wenn die Welt aus dem allein bestehen würde, dann wäre das aus meiner Sicht für mich eine Herausforderung, die war schwer zum Handeln. Und auf der anderen Seite, das Kabarett als eine lässige Welt, wo ich zum Glück, ja, gleich auf den Kopf klopfen, sicherheitshalber, meistens extrem coole Stimmung habe und extrem cooles Feedback kriege und irrsinnig viel Unterstützung kriege, was ich mit Humor bei den Leuten bewegen kann und wie lässig das ist. Ja. Und das macht schon mal so präventiv eine sehr gute innere Ausgleichssicherheit. Mhm. Ja. Wenn ich dann tatsächlich aus Einsätzen rausgehe, wo ich merke, da hängt mir was nach, da ist jetzt was mich beschäftigt. Wir haben im Team ganz ein enges Netzwerk, wie wir aufeinander schauen. Ich kann auch dort jede Unterstützung jederzeit in Anspruch nehmen und mir organisieren. Das ist das eine. Ja.
Also du gehst selber zu jemandem und sagst, bitte hilf mir.
Genau.
Super, danke. Ja,
genau. Und zwar eben, das in dem Fall ist dann eben auch notwendig um 3 in der Früh. Weil dort kreiselt der Kopf dann, wenn die Dinge im Schädel zum Zusammenrahmen nicht dort Platz finden, wo sie hingehören und nimmer schlafen lassen und rotieren lassen und dann brauche ich den zu dem Zeitpunkt oder die und rufe an und sage, du pass auf, jetzt. Mhm. Ja. Und das funktioniert. Das
ja, haben schön. Wir.
Super. Ja. Wahnsinn.
Ja. Aber es sind natürlich dann schon auch Dinge, manchmal muss man auch kleine Pausen machen. Das ist auch so, um wieder gut abarbeiten zu können, zu Kraft zu kommen.
Ja, ich habe mal mit einer Hospiz Pflegerin, also Pflegerin, die im Hospiz gearbeitet hat, geredet und die hat gesagt, na, eigentlich wechseln im Schnitt, jetzt hoffe ich quasi noch die richtige Zahl, aber gemerkt habe ich mir, so ungefähr alle 5 Jahre, dann braucht man spätestens eine Pause. Mhm. Oder da hören die meisten dann wieder auf, weil es zu intensiv ist.
Mhm. Okay, da muss ich sagen, jetzt mache ich das seit 28 Jahren.
Das ist ja...
Sammel die Pausen zusammen und mach die zum Schluss. Kannst du fragen, ob das auch passt?
Ja, ich werde schauen, dass ich die wieder erreiche.
Ja, genau.
Ja, mache ich. Aber da geht es ja um diese Pause, gell? Dass man gut auf sich schauen muss. Deswegen ist mir das eingefallen. Gell? Und eben aus anderen sehr intensiven Berufen, wo es wirklich ums Eingemachte geht und Tod, schlicht und einfach. Ich da eben auch schon mitgekriegt habe, dass da die Menschen sagen, eine gewisse Zeit geht es gut, macht man das total gern und dann muss man aber gut auf sich schauen, weil
man vielleicht zerrt
auch das an einem.
Ist es dadurch, dass ich so viel Ausgleich mit Kabarett, meinem Privatleben, meinen Urlauben habe und das ja nicht mein Hauptjob ist, das Thema Krisenintervention, vielleicht geht es dadurch einfach auch, also ich fühle mich nach wie vor wirklich fit für die Aufgabe. Mhm. Sehr sogar.
Ja. Mhm. Habt ihr eigentlich Sorge, dass sich zu wenige melden fürs Kriseninterventionsteam, also im Sinne von als Experte? Oder merkt ihr, na, es kommen immer wieder neue dazu, die sagen, ich möchte gerne mitarbeiten? Wie ist denn das eigentlich?
Also wir haben das große Glück in Salzburg, dass wir einen sehr, sehr guten Zulauf haben.
Ah ja.
Und viele Interessierte. Wir haben in Salzburg auch sehr, ich habe lang gebraucht, bis ich das durchgesetzt habe, dass wir das gründen haben können, das Kriseninterventionsteam. Das war eine Herausforderung. Wir haben erst 2006/2007 dann das Konzept geschrieben, sozusagen. Und damit habe ich aber in ganz Österreich und Deutschland schauen können, wo es schon Teams gab. Mhm. Was habt ihr so gemacht? Was würdet ihr anders machen? Und wir haben da sehr viel an Input gesammelt, haben gesagt, okay, wir lassen die Fehler derer aus, wir machen unsere eigenen Fehler, das schon, aber bereits erledigte Fehler lassen wir aus. Also das Konzept lernen, ohne selber auf die Nasen fallen müssen. Ja. Vorher haben wir irgendwie gesagt, das ist vielleicht wertvoll. Und ein Aspekt dabei ist, dass wir sehr gut darauf achten, wen wir auswählen und ins Team nehmen. Mit Hintergrund, psychosozialen Hintergrund, Vorausbildung, sehr stabil, gut verarbeitete eigene Herausforderungen und dergleichen. Und diese Idee des Zugangs führt schon dazu, dass wir Leute haben, die sich sehr, sehr dafür interessieren, weil sie sagen, es ist eine super Ergänzung für ihre Fachausbildung. Mhm. Ob es jetzt aus der Psychologie, aus der Seelsorge, Notfallseelsorge, aus der sozialen Arbeit, aus der Pflege, aus dem Gesundheitswesen, aus der Pädagogik, Elementarpädagogik, aus Bereichen mit Zusatzhintergrund, Palliativhospiz kommen, die sagen, das Thema Krisenintervention ergänzt meine Kompetenz. Und damit haben wir zum Glück eine gute Nachfrage.
Sehr cool. Mhm. Wie schaut es da beim Roten Kreuz generell aus, beim Ehrenamt? Man hört ja immer wieder rückläufige Zahlen, aber ich weiß jetzt nicht, ob das beim Roten Kreuz zutrifft, beim Sanitätsdienst.
Also da bin ich jetzt quasi der Verkehrte, da habe ich die Antworten nicht, weil ich sie zu wenig genau kenne. Mhm. Die Zahlen kenne zu wenig, ja. Was ich bei uns im Kriseninterventionsteam ist das zum Glück nicht so.
Also
da haben wir, die Leute sind sehr stabil, lang dabei und wir haben zum Glück ein gutes Interesse.
Ja. Jetzt ist ja nicht jeder irgendwie Sanitäter oder ausgebildet im Bereich Krisenintervention. Mich würde jetzt schon noch interessieren, gibt es irgendwie so das ABC der Krisenintervention für einen Otto-Normalverbraucher? Hast du da irgendwie so spezielle Tipps, wenn man mal zu einer Situation kommt, wo vielleicht der Experte noch nicht da ist?
Oder vielleicht können wir unterscheiden zwischen wirklich so ganz massiven Krisen und so quasi den normalen Krisen, die das Leben bei uns allen so bietet. Ich glaube, die Unterscheidung wäre wichtig, oder?
Ja, wobei beides, glaube ich, geht. Ja. Ich bin ja so der Überzeugung, wenn ich mich auf den Worst Case vorbereite, dann komme ich mit den Dingen unterhalb ganz gut zurecht. Ja, dann habe ich ein Package beieinander, wo ich einfach am Schluss hergehe und sage, mal schau, für die Herausforderung habe ich jetzt gar nicht meine Tools alle braucht, die ich hätte. Und insofern weiß ich gar nicht, man muss eher unterscheiden, wenn man Krisen sich anschaut, wo ist die Unterstützung, die richtige, die ich brauche, die ich jetzt in Anspruch nehmen kann. Das erste ist einmal, so als Tipp, ist, gehen wir her und akzeptieren wir, dass es Menschen gibt, die in Bereichen Kompetenzen haben, die für mich hilfreich sind, wenn ich in einer Krise bin, und kontaktieren wir die. Und das fällt dann oft einmal leichter, und das ist vielleicht so der Tipp an alle, überlegt es ganz kurz, wenn ihr eine körperlich-gesundheitliche Herausforderung habt, geht es dann her und sagt, das muss ich mit mir selber ausmachen, das erzähle ich jetzt gar niemandem, da warte ich jetzt einmal eine Zeit.
Das schaffe ich schon.
Das schaffe ich, ob das weggeht, das lasse ich jetzt einmal. Das tun wir nicht. Da gehen wir sofort her und sagen, wir wissen, da haben die Leute durch die Bank einen Erste-Hilfe-Kurs, die irgendeine Erste-Hilfe leisten können, da reden die auch alle drauf an. Die körperliche Gesundheit und gleichzeitig die körperliche Erkrankung oder Verletztheit hat eine ganz hohe Anerkennung. Da kriegst du auf der Stelle von allen Seiten ungefragt Unterstützung und Vorschläge. Und selber gehen wir auch her und sagen, da muss ich jetzt zum Arzt, ins Krankenhaus, in die Apotheke. Und dort habe ich wen, der weiß das und der kann das und da frage ich dann und das mache ich dann. Ja. Diese Einstellung, diese Idee der Akzeptanz einer Verletzung, einer Schwierigkeit, einer Herausforderung, die einfach einmal umübersetzen in das Thema psychosoziale und andere Krisen. Hergehen und sagen, Na, da gibt es ja vielleicht wen, der weiß das. Da gibt es ja vielleicht wen, der kann mir da helfen. Vielleicht muss ich das gar nicht mit mir allein ausmachen. Vielleicht kann ich da mal nachfragen. Vielleicht ist es klug, da einen Kontakt herzustellen. Mhm. Also das ist so das Erste, was ich als Tipp geben kann. Das Zweite, was vielleicht ein wichtiger Tipp ist, wenn ihr als, oft ist man ja der Begleitende, die mitkriegt, hoppala, mein Freund, mein Partner, meiner Partnerin, geht's nicht gut, da ist was, irgendwas muss passiert sein. Mhm. Ich merke, oder meiner Arbeitskollegin, Arbeitskollegen irgendwie, und dann hat man so eine ganz eine große Scheu, ich traue mir es nicht ansprechen, ich weiß nicht, gehe dann, riskiere ich damit, dass wir in Kontakt bleiben, ja. Wenn ich da unsicher bin, und das ist mir nachvollziehbar und ich verstehe es, ja, wenn ich da unsicher bin, na, dann hole ich mir für mich einmal eine Beratung und frage nach an professionellen Stellen, die es gibt, ja, ob es jetzt eine Krisenintervention von der Promente ist oder wo auch immer, wo ich anrufen kann und sagen kann, ich bin konfrontiert mit folgender Situation. Ich bin da die Freundin dazu, der Freund dazu, ich versuche da zu begleiten, aber ich weiß nicht, wie ich tue. Wie sprich ich es denn richtig an? Mhm. Was sage ich denn da? Riskiere ich damit, den Menschen zu verlieren? Stoße ihn damit weg? Sollte ich nicht vielleicht schauen, dass ich das nicht tue? Ja? Und kriege dann dort für meinen spezifischen Fall eine gute Antwort und Begleitung und kann mich damit einmal stabilisieren, um den anderen wieder gut zu unterstützen. Mhm. Ja? Mhm.
Ja, schön, dass du das angesprochen hast. Mir ist nämlich gerade vorher eingefallen, also in unserem Bekanntenkreis ist wirklich von einer Sekunde auf die andere, so um kurz vor Weihnachten, ja, der Mann gestorben, ja, und die Frau hat ihn gefunden im Garten, ja. Und dann haben uns andere, also mein Mann und mich, andere angerufen aus diesem Bekanntenkreis und haben gesagt, ja, und wollten mit uns drüber reden. Habe ich gesagt, ja, redest doch mit der Frau selber, mit der Hinterbliebenen. Traue ich mich nicht. Nein, dann weiß ich nicht, was ich sagen soll, will ich nicht, traue ich nicht. Habe ich gesagt, ja, ich rede jetzt nicht hinterm Rücken mit anderen. Also ich unbedingt, das war mir auch so ein Anliegen, Mut zu machen, reden wir ganz normal drüber. Weil die Frau, die quasi das erlebt hat, die erwartet sich ja gar nicht die hochprofessionelle Begleitung jetzt. Aber schön ist, wenn man zeigt, man ist da, man hört zu. Und ich denke mir, es wäre sogar okay zu sagen, ich bin jetzt auch überfordert und überrascht von der Situation, aber ich bleibe trotzdem bei dir jetzt.
Genau.
Oder? Also,
wunderbar. Und ein Tipp, den man auch noch vielleicht in solchen Situationen gut mitgeben kann, den Betroffenen so die Entscheidung über das, was sie an Bedürfnissen haben, in die Hand geben und ihnen auch vertrauen, dass sie wissen, was sie brauchen. Das heißt, ein Satz, der zu dem, wie du es so schön gesagt hast, ich bin selber für mich voll herausfordernd, aber ich bleibe jetzt einfach bei dir. Und wenn ich das jetzt noch ergänze um das Angebot, sag mir du, was du brauchst und nach dem richte ich mich. Und wenn du sagst, du brauchst mich jetzt lieber nicht, dann bin ich weg und du meldest dich bitte, wann du mich brauchst, oder wenn du sagst, ich sollte mich morgen wieder rühren, dann mache ich das. Die Leute sind oft sehr kompetent in ihren Bedürfnissen, was sie wirklich brauchen jetzt. Ja? Und das Angebot einer machen.
Ja, gute Idee. Ja. Das gibt ihnen ja auch wieder Kraft und Stärke zurück.
Und die Möglichkeit, handlungsfähig zu werden.
Ja, genau. Und das macht ja auch wieder stabiler und kräftiger, oder?
Die Handlungsfähigkeit ist ja gerade weggerissen. Ne? Ja, so eine plötzliche Situation lässt mich ja im Augenblick so hilflos zurück. Ja? Und dann wieder Schritte zu setzen, wo ich merke, ich habe einen Einfluss auf was. Ich kann was, ich kann Dinge in eine Richtung lenken, die wichtig sind, gut sind für mich. Ich kann Entscheidungen treffen. Das macht handlungsfähig und zeigt so nächste Schritte gehen. Ich kriege trotz dramatischer Herausforderung nächste Schritte hin. Ja?
Genau, das habe ich so eh auch gemeint. Gell? Das kommt, dann kommt man wieder in die Kraft oder in die Selbstwirksamkeit, wie wir jetzt heißen.
Selbstwort.
Ja, Selbstwort, siehst du, das hätten wir gebraucht doch.
Du Caroline, ich schaue gerade so auf deinen Schmierzettel, du hast noch, glaube ich, eine ganz persönliche Frage an den Ingo,
das
oder?
Das ist total schön geschrieben. Warum sagst du Schmierzettel?
Er hat nichts über die Schrift gesagt, er hat den Zettel gemacht.
Er sagt Schmierzettel.
Ja, Schmierzettel. Das ist der Zettel, die Schrift ist damit nicht besprochen.
Da fällt mir jetzt was Lustiges ein, ganz was anderes. Und zwar mein Sohn, der hat so eine geniale Deutschlehrerin, die haben sich vor der Deutschschularbeit, haben sie sich alle einen Schwindelzettel schreiben dürfen, in der Schule, im Unterricht, einen Schwindelzettel.
Haben den abgegeben und der ist benotet worden.
Nein, den haben sie auch mitnehmen dürfen, ja, tatsächlich. Klar. Also diese Professorin, diese geniale Frau hat verstanden, dass man am meisten lernt, wenn man sich einen Schwindelzettel schreibt, oder?
Genau. Sprichst du da aus eigener Erfahrung, oder?
Ja, genau. Wir haben das da so, naja gut, das ist mir jetzt eingefallen wie ein Schmier- und Schwindelzettel, gell? Also wir sind ja, wir beide, nämlich den Alexander mit ins Boot mittlerweile, sind ja überzeugt davon, dass Krisen, ja, jetzt nicht, Gott sei Dank, nicht immer so diese ganz massiven, aber so normale Krisen dazugehören zum Leben, ja, dass das menschlich ist und dass unser Leben einfach auch diesen Bestandteil hat, Punkt. Und allen passiert das oder uns allen geht es da gleich. Deswegen wäre es ja so wichtig, dass wir auch genauso normal darüber reden. Weil so wie, dass wir Momente haben, wo es uns gut geht und Phasen, wo wir sehr ausgeglichen sind, heiter, fröhlich, genauso gibt wie Schwierigkeiten, wo wir mal anstehen. Deswegen eine Frage an dich und du darfst natürlich Nein sagen. Er lächelt schon.
Ja, das ist, sagen wir, der Druck magst jetzt nicht Nein zu sagen, aber es ist gut.
Du darfst trotzdem Nein sagen. Aber ich habe es gut aufgebaut, oder?
Einwandfrei, also wirklich, man fühlt sich gut eingeladen.
Ja. Magst du eine Krise aus deinem Leben erzählen? Und, der Satz ist noch nicht zu Ende, und vor allem, wie bist du wieder rausgekommen? Das wäre ja auch, glaube ich, eine interessante Botschaft an alle, die jetzt zuhören.
Also ich mag gern.
Du kannst dich nur gerade nicht entscheiden, welche.
So ist es im Großen und Ganzen.
Ja.
Es gibt natürlich einige, ja. Ich habe auch Glück, das muss ich vielleicht vorweg schicken. Ich bin, warum auch immer und woher auch immer, also ein wesentlicher Bestandteil, glaube ich, warum das so ist, hat schon damit zu tun, ich bin sehr, sehr geliebt auf dieser Welt eingetroffen, das weiß ich. Das ist sicherlich eine wesentliche Ressource, die mich gut stabil hält, ja, so in meiner Grundvoraussetzung. Ja. Und darum tue ich mir auch so ein bisschen schwer zu sagen, welche Krise nehme ich denn jetzt, weil sie sind natürlich ganz unterschiedlich, wie das Leben als solches. Und ich habe aber eigentlich im Großen und Ganzen immer das Gefühl gehabt, dass ich doch ganz gut durchgekommen bin. Ja. Trotzdem, weil wir jetzt so viel über die Einsätze und über das Rettungswesen geredet haben, ich nehme jetzt bewusst ein Ereignis, das im Grunde auch im Salzburger Gedächtnis ist, weil es alle kennen und ich dort im Einsatz war und das ein Einsatz war, aus dem ich nicht unverletzt ausgegangen bin.
Kaprun, oder?
Ganz genau.
Ja. Ja, Kaprun habe ich das erste Mal von einem Kriseninterventionsteam gehört, dass sowas gibt.
Genau. Puh. Und ich habe damals meine Ausbildung gerade abgeschlossen gehabt im Sommer 2000. Als Kriseninterventionsmitarbeiter und war schon seit 7 Jahren Rettungssanitäter und bin als Rettungssanitäter in diesen Einsatz dort hingefahren in der Früh, wie die Alarmierung war. Und bin dort eingetroffen als Rettungssanitäter und relativ schnell war klar, die Kompetenz, die Ausbildung Krisenintervention wird die, die jetzt im Vordergrund steht und die wird man nutzen in der Begleitung, in der Unterstützung da. Und ganz klassisch, den Einsatz selber durchgehend war ich immer arbeitend stabil einsatzbereit. Einsatzkräfte in solchen Situationen bleiben so.
Funktionieren.
Richtig. Ich habe zum Beispiel erst um, glaube ich, 11 Uhr am Abend gemerkt, dass ich den ganzen Tag noch nichts gegessen und nichts getrunken habe und ich wahnsinnig Kopfweh habe. Das habe ich nicht kapiert gehabt, das ist mir nicht aufgefallen, ich habe es nicht gemerkt. Ich habe erst dann, wie mich wer gezwungen hat, was zu essen und zu trinken, gemerkt, dass ich noch nichts gegessen und getrunken habe und richtig Schädelweh habe. Ja? Und Ich war insgesamt 24 Stunden direkt vor Ort im Einsatz und habe dann beim Wegfahren so meine ersten Belastungsreaktionen gemerkt. Und wenn man sowas das erste Mal hat, überrascht dann das schon. Mhm. Ich bin beim Wegfahren mit einem Kollegen im Rettungsauto gesessen und der sagt zu mir, du, wir haben uns jetzt im Einsatz wenig gesehen, was hast denn du so dann eigentlich? Und ich wollte erzählen anfangen und habe gemerkt, ich kann nicht reden. Mhm. Es geht nicht, es ist die Sprache weg.
Aha, mhm. Okay.
Ja. Und das schreckt dann boah. Mhm. Im Moment, weil man irgendwie den Eindruck hat, was ist denn jetzt passiert mit mir? Ja. Mhm. Und am nächsten und übernächsten Tag habe ich gemerkt, dass ich jetzt im Nachhinein kann ich hergehen und sagen, ja, ganz klassische Belastungsreaktionen mhm. gesagt habe. Ja. Aber wenn man die hat selber und wenn man die das erste Mal hat selber, ist es nicht so, dass man sagt, weiß ich schon. Mhm. Ja. Sondern man hat schon, es fühlt sich schon bedrohlich an.
Ja, ja. Das denke ich mir.
Was mir damals wahnsinnig geholfen hat, war tatsächlich auch sofort herzugehen und zu sagen, ich nehme Hilfe in Anspruch. Mhm. Ich gehe sofort her und melde mich bei den Kolleginnen und Kollegen und nehme alles, was an Nachbesprechungsangeboten, an individueller Hilfe angeboten wird, an und mache das auch. Mhm. Und wenn ich es jetzt rückblickend beschreibe, würde ich sagen, mit wahrscheinlich, weiß ich nicht, 2, 3, 4 Wochen bin ich wieder ganz gut stabil aus dem Ding rausgegangen. Ja.
Wahnsinn. Entschuldige, wahnsinn lang oder wahnsinn schnell?
Sowohl als auch. Ich meine, 4 Wochen kann auch Horror schnell. Sein, aber gleichzeitig ist es natürlich schnell, ja.
Also für solche ja, Storys. Genau. Aber für mich ist es jetzt in der Rückschau so, dass ich sage, das war der Zeitraum, in dem sozusagen ich gemerkt habe, die Verletzungen und die Wunden sind, die sind so beeinflussend, dass ich mein Leben nicht automatisch weiter so führe, wie ich es momentan geführt gehabt habe, sondern das hat meinen Lebensalltag beeinflusst und verändert. Mhm. Und dann hat sich dorthin abgeändert, dass ich gesagt habe, jetzt habe ich wieder meinen Lebenseinfluss selber in der Hand und lebe ihn, die Struktur und den Ablauf. Die Wunden, oder sagen wir so, die Narben gibt es natürlich immer noch. Mhm. Wenn ich heute an Momente von damals denke, gibt es Bilder und Sequenzen, die mir sehr, sehr, sehr präsent sind. Mhm. Und, aber sie schmerzen halt nicht im Sinne von, dass sie sich überraschend mir aufdrängen, sondern wenn ich drüber sprich, wenn ich dort mich hindenke, dann ist es, und da wieder so dieser Vergleich zur körperlichen Gesundheit, ja, wenn ich heute eine Narbe habe von einer Verletzung, dann beeinflusst die auch nicht meinen Alltag. Aber wenn ich draufdruck, spüre ich es. Ja? Mhm. Wenn ich Bewegungen mache, die diesen Bereich besonders belasten, merke ich das. Und das ist natürlich bei einer psychischen Verletzung genauso. Mhm. Ja?
Ja, und eine Narbe, die ich nicht gescheit behandle, die kann einfach immer wieder aufspringen, oder? Rein theoretisch.
Genau. Ich finde es auch total wichtig, dass ich einfach eben Verletzungen so behandle, dass ich dann, wenn es verheilt sind, ich damit gut zurechtkommen kann. Und das ist geschickt. Mhm. Ja.
Wow, Respekt.
Die Erinnerung noch da, ne, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, aber es schmerzt nicht mehr. Das wäre für mich eigentlich die Heilung. Man sieht vielleicht die Narbe noch, dass da was ist, an der Hautoberfläche. Genau, aber es gibt ja Gott sei Dank mittlerweile ganz tolle Traumatherapien, die unglaublich schnell dann eigentlich wirken und wirklich toll heilend sind. Mhm. Das wollte ich immer schon mal in diesem Podcast sagen.
Du, absolut, was das ist für mich so in der Unterstützung von Kollegen im Roten Kreuz, in unserem Peer-Team, das wir da haben, das Wissen, die meisten werden mit einer guten, niederschwelligen Begleitung fit und gesund aus ihren Einsatzverletzungen rausgehen. Ja? Mhm. Aber für die, wo es ein bisschen mehr Bedarf braucht, wo Verletzung eben zum Beispiel dann mehr Fachkompetenz braucht, haben wir, wie du richtig sagst, extrem lässige traumatherapeutische Angebote und Unterstützungen. Und das Coole daran ist, dass das wirklich in den meisten Fällen wiederum Begleitungen über 4, 5, 6 Mal sind, und dann geht es die Leute schon extrem viel besser und haben eine enorm gute Erfahrung in Stabilisierung, in Sicherheit gewonnen, und das zu beobachten, ist wunderbar. Für jeden verknacksten Knöchel, auch wenn es beim Röntgen 10-mal sagen, da hat es nichts, gehen wir mal her und sagen, aber Physiotherapie mache ich auf jeden Fall. Ja? Mhm. Warum nutzt man nicht auch für eine verknackste Psyche die Unterstützung, dass ich meine Verletzung durch, beginnend mit einem Peer, bis über gute psychosoziale Begleitung, vielleicht, wenn notwendig, mit einer traumatherapeutischen Begleitung gut behandelt, dann wieder gesund habe.
Ja, und mit einer ganz anderen Kraft und wieder ins Leben reingehe und resilienter geworden bin, um jetzt auch noch dieses Wort zu verwenden. Ja? Und eigentlich gestärkt in die Zukunft schaue und weiß, okay, selbst das habe ich geschafft mit Hilfe, aber mir geht es jetzt wieder gut. Das ist so ähnlich wie die Lebensretter-App, fällt mir gerade ein.
Im Prinzip ja, ganz genau. Ja, genau. Man braucht auch für da quasi seine eigene Idee einer Lebensretter-App, die mitzunutzen. Und das Umfeld ist es. Wir kommen genau dorthin, wo du vorher gesagt hast. Was sind die Tipps? Was kann man für kleine, grundlegende Tipps mitgeben? Ja, schauen wir doch hin und nehmen wir es doch gerne an, dass wir in unserem Umfeld unterstützende Leute haben. Und wenn ich das Umfeld bin und nicht weiß, wie ich tue, dann frage ich wen.
Ja. Cool. Das werden wir übrigens im Podcast-Text unten anführen. So Telefonnummern, Shownotes heißt das, danke. Keine Ahnung, wie das heißt.
Das bin ich froh, dass ich das gelernt habe jetzt.
Das war jetzt ein bisschen zynisch.
Ach wo.
Na, das bringen wir auf jeden Fall rein, unbedingt. Und vielleicht sogar, das habe ich vorhin gedacht, Ingo, irgendwie Kontakte, wo man sie fürs Rote Kreuz eventuell melden kann für diesen ehrenamtlichen Dienst und da Ausbildung starten kann. Ich glaube, das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt.
Gern.
Vielen, vielen Dank auf jeden Fall mal für den Besuch jetzt bei uns.
Danke, Ingo.
Sehr gern.
Für deine Offenheit und doch für dieses so intensive Thema. Absolut, ist es selten, dass man jemanden trifft, hoppala, der das ehrenamtlich noch dazu macht. Danke, dass du das machst, sage ich jetzt einfach einmal als Mitbürgerin in Salzburg.
Und danke, dass du da bist.
Gerne.